ARD.
Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia ist ein True Crime Doku Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Teil 2. Wenn ihr den ersten noch nicht gehört habt, ihr findet ihn und alle weiteren Folgen zu diesem Fall in der ARD Audiothek. Es gibt da diese Aufnahmen von einer Überwachungskamera an der Rückseite des Van Gogh-Museums in Amsterdam. Man sieht, wie zwei komplett in Schwarz gekleidete und maskierte Männer eine Leiter an einen Vorsprung anlegen und dann schnell auf das Dach hochklettern. Und dann gibt es Aufnahmen von der anderen Seite des Gebäudes, auf denen man gerade so erkennen kann, wie sich ein Mann von einem Vordach etwa 6 Meter nach unten abseilt. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen gerade mal 3 Minuten und 40 Sekunden. Kurz danach zeigt das Bild der Kamera, wie ein zweiter Mann an derselben Stelle fast in den Tod stürzt.
Als ich auf dem Dach war, es war völliges Chaos. Überall Polizei. Die Securities im Museum sind durchgedreht. Dann bin ich am Seil runter, hatte aber vergessen, das Seil zu sichern. Also war es, als wäre ich vom Dach gesprungen. Ich war tot.
Im letzten Moment verfängt sich das Bein des Mannes im Seil.
2 Meter über dem Boden. Das Seil war so dünn wie mein Daumen, wickelt sich um mein Bein.
Sein Fall wird gestoppt. Er schlägt nicht auf dem Boden auf und kann sich aus dem Seil befreien. Neben ihm fällt eine dunkle Tasche zu Boden, die er schnell greift. Dann humpelt er in die Dunkelheit davon. Dieser Mann ist Octave Durham, besser bekannt als Oki. Ein Dieb, der gerade dabei ist, einen der spektakulärsten Kunstdiebstähle überhaupt durchzuziehen.
Und ich dachte nur, oh mein Gott. Wenn die Leute mich fragen, ob ich an Gott glaube, ich weiß, dass es Gott gibt.
Ich habe Oki für Kunstverbrechen in Amsterdam getroffen und er erzählt uns die ganze Geschichte. Was ist zwischen den beiden Aufnahmen der Überwachungskameras im Museum passiert? Wie konnten die beiden Diebe der Polizei, die nun alarmiert war, entwischen? Und wie um Himmels Willen wird man 2 gestohlene Van Gogh-Gemälde wieder los?
Hank freaked out.
Hank ist ausgerastet. Es ist zu viel Aufmerksamkeit. Und ich sagte nur, keine Sorge, es war verrückt.
Das ist Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia, Teil 2. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Hallo liebe Kunstverbrechen-Community, willkommen zu dieser 2. Folge zum Fall von Van Gogh und die Mafia. Es geht um den spektakulären Einbruch in das Van Gogh-Museum im Jahr 2002.
In Folge 1 haben wir euch mit nach Amsterdam zum Van Gogh-Museum genommen, zum Tatort. Und ihr habt den Profi-Dieb Oki ein bisschen näher kennengelernt.
Ja, und leider auch seine Essgewohnheiten.
Oh Mann, ja. Aber vor allem haben wir gelernt, wie man, den perfekten Einbruch in ein Museum plant.
Es ging in Folge 1 sehr wenig um die Kunst. Über die werden wir aber in dieser Folge mehr sprechen.
Yes, Van Gogh Rabbit Hole, here we come.
So, aber jetzt genug Ankündigung. Wir wollen euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, denn du, Torben, hast dir von Oki bei eurem Treffen in Amsterdam ja nicht nur die Vorbereitungsmaßnahmen des Einbruchs da von 2002 erklären lassen, sondern auch sehr detailliert den Ablauf des Diebstahls.
Ja, genau. Und für alle, die jetzt hier etwas Ocean's 11 Lupin-mäßiges erwarten, ich muss euch da leider enttäuschen. Das Vorgehen von Oki und seinem Komplizen Hank, das ist zwar ohne Gewalt gegen Menschen ausgekommen, aber es ist bei Gott kein Gentleman-Diebstahl gewesen.
Ja, liest sich in den Akten auch eher so nach hart rein und schnell wieder raus.
Jo. Es ist ungefähr 7 Uhr morgens am 7. Dezember 2002. Oki und Hank haben ihr Fluchtauto etwa 400 Meter vom Museum in einer Seitenstraße geparkt. Bei einer Schule in der Nähe haben sie mit einem Bolzenschneider eine Leiter geklaut, die an einer Kette befestigt war. Und mit dieser Leiter sind sie auf das vorstehende Dach im 1. Stock des Van Gogh-Museums gestiegen.
Also, wir sind die Leiter hoch. Vorschlaghammer in der Hand. Anker das Seil mit der Sicherung. Ich bin oben und sag, entspann dich, Hank. Niemand von der Security hat uns gesehen.
the checkout is.
Ich höre weiter den Empfänger ab, habe einen kurzen Moment Zeit oben und schaue mich um. Ich sehe die Züge der Tram fahren. Auf der Straße ist langsam mehr los. Es wird hell.
Somebody, I think it was somebody for the restaurant.
Im Museum sind ein paar Securities. Irgendein Typ bringt noch eine Lieferung vorbei.
Definitely already going on. I said, Hank, give me the rope.
Dann habe ich zu Hank gesagt, er soll mir das Seil geben.
Back of the machine, but actually was the entrance actually.
Mit dem bin ich dann auf die andere Seite des Dachs gegangen und habe es an einer Fahnenstange befestigt und runtergeworfen.
Around the flagpole, clip it. So let it clack first it's tight and throw it down. And even if you would have seen the rope.
Selbst wenn du das Seil gesehen hättest, hätte es ausgesehen, als würde es zur Fahnenstange gehören.
And so we will fix this thing.
Wir hatten also alles vorbereitet. Dann sage ich zu Hank, wenn der nächste Zug kommt, schlägst du zu.
Der Fluchtweg auf der anderen Seite des Dachs in Richtung der Straße ist also schon mal gesichert. Die beiden stehen jetzt vor dem Fenster auf der Rückseite des Museums und warten auf die nächste Tram.
He had a sledgehammer in his hand. Tram is coming up. Boom.
Hank hat den Vorschlaghammer in der Hand. Der Zug kommt. Boom. Er schlägt zu. Danach schlage ich zu. Dann wir abwechseln. 20, 30 Mal.
20, 30 times or something like that. The window smashes. But while we are heading, the security from the museum says, hey, there's a burglary going on.
Währenddessen höre ich über den Empfänger, dass die Securities im Museum rufen, hey, da passiert gerade ein Einbruch.
And I said, hey, Hank, not serious, you can't go back now, this is it.
Also sage ich zu Hank, Hank, jetzt wird's ernst, jetzt gibt's kein Zurück mehr.
And there came a person behind the window.
Dann sehe ich hinter der Scheibe eine Frau vom Wachdienst stehen, die in ihr Funkgerät spricht.
Hey, we got a burglary. I see two guys and this and that. And I'm at the roof. And Hank is hitting him to this woman, pointing at her.
Ich zeige auf sie, dann auf meine Kopfhörer und signalisiere ihr, ich kann dich hören. Verschwinde.
Go away, go away. And I'm really like with my hand, from, you know, to go away. Go. But I know the protocol. She has to go.
Ich kenne ja das Protokoll vom Museum. Da soll niemand den Helden spielen. In den USA hätten sie dich abgeknallt. Da hätte ich mich das nicht getraut.
America, they would have shot through the window, but then I would have done it. And I start kicking and
wir schlagen weiter auf die Scheibe ein, bis sie endlich bricht.
I said, hey, I can go through this. And I dive into the machine because the roof.
Dann tauchen wir durch das Loch im Glas ins Gebäude. Erst ich, dann Hank.
So I go in. Hank goes after me. Hank takes the bag also.
Er hat die Tasche dabei. Ich ein kleines Brecheisen und einen Schraubenzieher.
Crowbar in my sleeve and a screwdriver. Hank as well. You have to do these burglaries.
Wir teilen uns auf. Jeder schnappt sich ein Bild, holen es von der Wand. Weißt du, in solchen Momenten zählt jede Sekunde.
I put it in the bag.
Dann stopfen wir die zwei Bilder in die Tasche. Hank klettert als erster wieder raus durchs Loch im Fenster. Und während er sich schon abseilt, komme ich mit der Tasche und den Bildern hinterher. Über meinen Empfänger höre ich die Polizei. Wir sind hier! Aber ich grinse nur und ich mache mich gleich aus dem Staub. Ich stehe also oben auf dem Dach, die Tasche über der Schulter, das Seil in meiner Hand. Es herrscht komplettes Chaos. Überall Polizei. Die Securities im Museum drehen durch. Dann will ich mich abseilen. Ich habe aber vergessen, das Seil zu sichern.
So it was like I jumped off the rope. I was dead.
Also ist es, als würde ich vom Dach springen. Ich war tot.
And I fell from, I think, what is it, 7 meters or something? Upside down.
Ich bin, was weiß ich, 7 Meter oder so runtergefallen.
Smoke came out my hand gloves.
Meine Handschuhe rauchen, während das Seil durch sie durchrauscht. Ich fliege kopfüber in den Abgrund und denke nur noch, oh Scheiße, ich werde mir die Beine brechen. Das da unten ist Granitboden, das packe ich nicht. Und 2 Meter über dem Boden verfängt sich dieses super dünne Seil um mein Bein und schneidet richtig rein. Ich hänge kopfüber und pendel wie eine Uhr von links nach rechts. Und ich dachte nur, oh mein Gott. Wenn die Leute mich fragen, ob ich an Gott glaube, ich weiß, dass es Gott gibt. Wirklich. Wie kann das sein, dass im letzten Moment, wie bei so einem Cowboy, das Lasso so zack um mein Bein, also puh,
was around my leg. It felt like my leg went off.
Hat sich auch so angefühlt, als wäre mein Bein abgewesen danach. Du siehst auf den Aufnahmen, wie ich weghumple.
I'm dead, man. I cannot, you know, I'm tired.
Ich rufe die ganze Zeit nur, komm jetzt. Und ich sag, ich bin tot, Mann.
Still running because these cops come.
Ich laufe natürlich trotzdem weiter, weil jetzt von überall die Polizei anrückt. Aber die machen zum Glück einen entscheidenden Fehler. Denn die Securities haben durchgegeben, dass wir auf der Rückseite des Museums einsteigen. Also sind alle Polizisten direkt nach hinten gefahren. Wäre nur einer nach vorne gekommen, wäre das eine andere Nummer geworden.
In a different ball game. Then we walked to the getaway car.
Wir schlagen uns also zu unserem Fluchtwagen durch. Es war keine Zeit, die Bilder in den Kofferraum zu packen, also rufe ich Hank zu, spring hinten rein und nimm sie auf den Schoß und duck dich.
Es
sah dann so aus, als würde nur eine Person fahren. Ich ziehe noch schnell meine obere Kleidung aus und fahre dann ganz ruhig wieder am Museum vorbei. Denn wir hatten in einer Einbahnstraße geparkt.
It's one way, so you had to go round the back again, past the museum, otherwise you cannot go out there. And then I saw all these cops, you know, standing there and they were cursing.
Und dann sehe ich die ganzen Polizisten, die so krass angepisst waren. Über den Funk höre ich, wie sie jedes Schimpfwort benutzen, das es im Holländischen gibt. Ich habe noch nie so wütende Polizisten gesehen.
I never heard cops being that mad. I said, Hank, they're gonna kick the shit out of us.
Ich sag nur, Hank, die werden uns den Arsch aufreißen, wenn sie uns erwischen. Ich meine, klar, es war eine Erniedrigung für die.
It was a humiliation, of course. First of all, the burglary is actually impossible.
Wir ziehen das durch, was eh schon unmöglich war, und dann erwischen wir den auch noch.
And you get away.
Das war wirklich ein riesiger Zaubertrick.
This was is like magic. It was magic.
Ein großer Zaubertrick. Also hat er in jedem Fall ziemlich gut erzählt und gut verkauft, die ganze Geschichte. Was ich mich aber die ganze Zeit gefragt habe, warum haben die das morgens gemacht? Also um 7, als schon Betrieb war. Warum nicht mitten in der Nacht? Da ist viel weniger los im Museum, da gibt es weniger Zeugen.
Sehr gute Frage, Kollegin Lötsch. In diesem Fall ist die Verbrecherlogik aber, dass morgens schon etwas mehr Verkehr auf der Straße ist.
Ja, aber ist das nicht irgendwie hinderlich? Also bei einer Fahrt mit dem Fluchtwagen?
Jein. Also im Idealfall kommt der Fluchtwagen zwar schnell und ungesehen vom Tatort weg, aber fädelt sich dann in den fließenden Verkehr ein und taucht quasi unter. Wenn nachts die Straßen leer sind, dann kann die Polizei den Wagen viel besser identifizieren und kann auch den Weg vom Wagen viel besser über die Kameraüberwachung nachverfolgen.
Okay, verstehe. Und der Idealfall, der ist ja bei Oki und Hank eingetreten, also sie sind ungesehen vom Tatort weggekommen.
Genau, knapp, aber sie wurden nicht verfolgt. Und da wollte ich natürlich von Oki wissen, wie ging es denn den beiden, als klar wurde, krass, wir packen das.
You know, you must imagine I'm used.
Naja, ich bin solche Sachen ja gewohnt. Es war nicht so, wuhu, wir haben es geschafft. Sowas siehst du nur in Filmen. Aber ja, wir hatten so einen kleinen Moment von, okay, wow, es klappt wirklich.
Die beiden verschwinden also in ihrem Wagen im frühen Wochenendverkehr von Amsterdam. In ihrer Tasche haben die beiden Diebe zwei wertvolle Kunstwerke von Vincent van Gogh und der Polizei scheinen sie vorerst entwischt zu sein.
Aber die kriminelle Freude der beiden wird schon bald getrübt werden, denn bei seinem Sturz vom Dach hat Oki leider etwas verloren. Richtig ärgerlich, ein Beweisstück am Tatort zu hinterlassen. Und das wird später noch eine wichtige Rolle spielen. So, und jetzt kommen wir aber endlich mal zur Kunst. Schließlich geht es bei Kunstverbrechen ja nicht nur um Verbrechen.
Sehr gut. Also, die zwei gestohlenen Kunstwerke. Bild Nummer 1, Seegesicht bei Schreveningen.
Das klingt ja schon sehr flüssig. Also für uns alle nochmal, Meeresansicht bei Scheveningen, Öl auf Leinwand. Gemalt hat Van Gogh das Bild im Jahr 1882. Man sieht die stürmische See vor dem Strand des Den Haager Küstenorts Scheveningen. Im Vordergrund erst in helleren Beige- und Brauntönen die Dünen des Strandes mit ein paar vereinzelten Grashalmen. Dahinter kommt im dunkleren Brauntönen der Strand, der durch die heranrollenden Wellen nass ist. Auf diesem Strand sind an der linken Seite kleine Figuren zu erkennen. Die weißen Hauben auf den Köpfen lassen auf Frauen schließen, die irgendeiner Arbeit nachgehen. Sie sind aber alle in Richtung Meer gewandt. Rechts auf dem Strand ist ein kleiner Karren zu sehen, der von einem weißen, ja,
Pferd oder Esel gezogen wird und eine weitere kleine Gestalt rechts daneben. Aber die Figuren sind wirklich durch den dicken Pinselstrich nur vage zu erkennen. In der Mitte des Bildes befindet sich die stürmische See. Wellen mit weißen Spitzen von der Gischt. Auch hier erkennt man durch die dick aufgetragenen, wilden, verdrehten Pinselstriche schon gut diesen einzigartigen Van Gogh-Stil. Nur die Farben sind mit dem Grau, Grün, Blau noch nicht ganz so knallig. An der Brandung des Meeres, im rechten mittleren Teil des Bildes, ist ein kleines Boot zu sehen, als Fixpunkt. Die Segel sind eingeholt, es gibt nur so einen kleinen roten Fleck, der ein Mensch sein könnte. Aber so richtig erkennen kann man es nicht. Und an der Spitze des Masts weht eine kleine rote Fahne. Darüber sieht man dann in dunkleren Grautönen die dicken Sturmwolken.
Alles in allem eine stabile Meeresansicht.
Oh, so kann man es auch zusammenfassen.
Von der Größe her ist das Bild jedenfalls handlich, würde ich sagen. 34,5 mal 51 cm. Und Van Gogh soll das Bild tatsächlich am Strand und vor allem während eines Sturms gemalt haben. Das Museum hat nämlich die Malschicht mal untersuchen lassen und dabei wurden feine Sandkörner in der Farbe gefunden.
Stark. Also allein die Vorstellung, dass er seine Staffelei, Leinwand und die Farben und das ganze Zeug mit an den Strand geschleppt hat.
Ja gut, das sehe ich jetzt in Rostock an der Ostsee auch, so ein paar Hobbymaler. Nur bei Sturm steht da keiner.
Na klar. Und du hast gesagt, dass das Bild noch nicht so knallig ist, wie jetzt später zum Beispiel die Sonnenblumen oder die Kornfelder von Van Gogh.
Genau. Die Meeresansicht bei Scheveningen ist nämlich eines von Van Goghs ersten Bildern. Es stammt aus der Frühperiode. Davor hat er nur ein paar Stillleben gemalt. Aber schon bei diesem Frühwerk sieht man, in welche Richtung seine Kunst gehen wird. Nämlich in Richtung Postimpressionismus.
Okay, und kannst du nochmal für uns und alle, die das jetzt nicht direkt parat haben, nochmal einordnen, was hat es mit dem Postimpressionismus auf sich?
Das ist die Epoche in der Malerei so zwischen 1880 und 1905. Das Post heißt ja nach, also die Epoche, die nach dem Impressionismus gekommen ist. Beim Impressionismus ging es ja sehr viel darum, flüchtige Augenblicke festzuhalten, also die alle eine bestimmte Stimmung einfangen sollen. Und viele Maler haben damals eben unter freiem Himmel gemalt, die Lichtstimmung war wahnsinnig wichtig. Und beim Postimpressionismus, da wurde die Form der Darstellung, also was erkennt man wirklich auf den Bildern, immer abstrakter. Es ging noch viel mehr darum, dass die Künstlerinnen und Künstler eher aus den Erinnerungen und Emotionen heraus malen. Das sah dann eben noch weniger realistisch aus und das war dann eben so, dass ein einfacher roter Klecks, das soll ein Mensch auf einem Boot sein, das hat dann den Weg geebnet für die Moderne, also Expressionismus, Fauvismus, Kubismus.
Und spätestens da erkennt man bei einigen dann wirklich gar nichts Realistisches mehr auf den Bildern. Aber gut, sag noch mal ein paar Promis aus dem Postimpressionismus.
Ja, es sind die, wo die Leute im Museum heute noch so vor den Bildern flüstern, das ist doch mal was Schönes. Ne? Paul Cézanne, Paul Gauguin und allen voran natürlich Vincent van Gogh.
Super gut, danke dir. Dann machen wir dieses Pop-Up-Fenster zum Postimpressionismus jetzt wieder zu und widmen uns dem Browser-Tab Vincent van Gogh.
Ich vermute ja, Vincent van Gogh wird vielen von euch natürlich ein Begriff sein. Er ist einer der wichtigsten, bekanntesten, teuersten Maler der Welt.
Der ganz große Fame kommt, wie so häufig bei Künstlern, erst nach seinem Tod. Bis dahin hat er ein eher tragisches Leben.
Berühmt ist er für seine Sonnenblumen, seine Kornfelder, seine Sternennacht.
Ja, und dann halt diese Sache mit dem abgeschnittenen Ohr.
Ja gut, auch dafür. Stimmt. Die genauen Umstände sind nicht geklärt, aber es wird davon ausgegangen, dass er 1888 wegen eines Streits mit seinem Künstlerfreund Paul Gauguin so in Rage war, dass bei ihm eine Psychose ausgelöst wurde. Und deshalb hat er wohl erst Gauguin mit einem Rasiermesser bedroht und sich dann ein Stück seines eigenen Ohres abgeschnitten. Das wiederum hat er dann zu seiner Lieblingsprostituierten gebracht, die darauf aufpassen sollte.
Na und das dann auch noch an Weihnachten. Vielen Dank dafür. Laut Aufzeichnungen vom Van Gogh Museum ist die Prostituierte Rachel aus Arl dann auch direkt in Ohnmacht gefallen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, mir wird das ähnlich gehen, wenn du mir jetzt im Studio hier ein Stück von deinem Ohr auf den Tisch legen würdest.
Keine Sorge, die Gefahr besteht nicht. Aber das mit der Psychose ist auch so ein Ding. Laut einer Untersuchung der Universität Bremen deutet vieles darauf hin, dass Van Gogh an einer psychischen Erkrankung litt, die am ehesten an die Diagnose Schizophrenie rankommt. Sein Alkoholkonsum hat seine Erkrankungen verschlimmert. Er hat ja vor allem Absinth in Massen getrunken.
Und die Ohr-Story hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass dieses Bild des, ich sag mal, genialen, verrückten Künstlers zu einem Ding wird. Zwar ohne seine Beteiligung, weil erst nach seinem Tod, aber trotzdem. Es heißt, gute Künstler müssen leiden.
Gestorben ist Vincent van Gogh auch durch eine Verletzung, die er sich höchstwahrscheinlich selbst zugefügt hat. Nach dem Vorfall mit dem Ohr war er erst für einige Jahre in einer Nervenheilanstalt in Saint-Rémy. Anderthalb Jahre später ist er in Auvers aufgebrochen, um in einem Kornfeld zu malen und kehrte mit einer schweren Schussverletzung in der Brust zurück.
Ob Van Gogh sich selbst in die Brust geschossen hat und es ein Suizid war oder ob er doch Opfer eines Unfalls geworden war, darüber streiten heute noch einige ExpertInnen.
Klar ist, zwei Tage später stirbt Vincent in Auvers an den Folgen der Schussverletzung mit 37 Jahren.
Okay, jetzt sind wir aber irgendwie ziemlich schnell bei seinem Tod angekommen. Dabei sind die Bilder, die da 2002 in Amsterdam gestohlen wurden, zu Beginn von Van Goghs Künstlerlaufbahn entstanden.
Stimmt. Bevor Van Gogh angefangen hat zu malen, gab es da einige andere Versuche. Er war Kunsthändler, allerdings erfolglos, unglücklicher Lehrer und wenig überzeugender Pfarrer. Erst im Jahr 1880, da war er 27, fängt er an zu malen. Er hat wenig Geld, kann sich keine Modelle leisten, also startet er mit Stillleben. Zum Beispiel von Schuhen.
Na, und zwei Jahre später, also 1882, hat er sich dann aufgemacht an den Strand bei Den Haag und hat die Meeressicht bei Scheveningen gemalt.
Und wiederum zwei Jahre später malt er die Kirche von Nünen mit Kirchgängern. Herr Steenbuck, einmal den Originaltitel bitte.
Oh Gott. Het Outram van de Hervormde Kerk ten Nünen.
Ich liebe es. Weil dieser Name so unglaublich sperrig ist, original und übersetzt, werden wir ab jetzt von der Kirche Nünen sprechen.
Ein Glück.
Das Bild ist ähnlich wie die Meeresansicht eher in gedeckten, dunklen Farben gemalt. In der Mitte sieht man eine Kirche, kein Prachtbau, sondern eher schlicht gehalten. Also die Kirche einer Kleinstadt eben. Der Glockenturm läuft in der Mitte des Daches spitz zu und reicht bis zum oberen Bildrand. Um die Kirche hat Van Gogh schmale Bäume gemalt, mit rötlich getupften Blättern, die wie Laub aussehen. Im Vordergrund des Bildes, am unteren Rand, erkennt man acht Personen. Die stehen in kleinen Grüppchen zusammen und unterhalten sich. Bei der Kirche im Hintergrund sieht man auch eine Reihe von Menschen, die hintereinander in die Kirche reingehen. Zwischen den Menschen vorn und der Kirche hinten ist noch eine braun-rötliche Hecke gemalt. Alles sehr herbstlich gehalten.
Ja, und im Grunde ist es genau wie bei der Meeresansicht mit den Menschen am Strand und dem Boot. Es ist eine ganz alltägliche Szene.
Genau. Aber Van Gogh hat die Kirche von Nünen für seine Mutter gemalt. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Er hat ein Motiv gewählt, das ihr wichtig war. Also die hatte sich ein Bein gebrochen und konnte nur im Bett liegen. Und Vincent wollte sie gewissermaßen aufmuntern und hat ihr deshalb ein Bild der Kirche gemalt, in der sein Vater als Pfarrer gepredigt hat.
Und wir wissen ja, persönliche oder emotionale Geschichten hinter den Bildern steigern direkt mal den kunsthistorischen Wert und den Geldwert sowieso.
Ja, aber beim Kunstmarkt sind wir ja noch nicht. Erstmal wird es noch persönlicher, denn die erste Fassung dieses Bildes, die hat nur die Kirche gezeigt. Die farbigen Laubblätter, Tupfer da an den kahlen Winterbäumen und die Menschen, die hat Van Gogh erst später hinzugefügt. Nämlich als sein Vater gestorben ist. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass viele Menschen auf dem Bild schwarz gekleidet sind. Also man kann sogar so einen Trauerschleier erkennen.
Sehr gut, dann haben wir jetzt unser Van Gogh-Wissen einmal aufgefrischt und wissen, welche Bilder 2002 da genau gestohlen wurden und was es mit ihnen auf sich hat.
Ja, aber lass mich raten, also die beiden Diebe haben vorher nicht in ein Kunstlexikon geschaut. Diese Geschichten hinter den Bildern waren ihnen völlig egal, oder?
Vollkommen richtig. Die haben sich einfach die Bilder geschnappt, die am nächsten dran waren, am leichtesten von der Wand zu bekommen waren und einfach am besten zu transportieren waren. Eben genau diese beiden kleinformatigen Ölgemälde. In einem Interview, das Oki vor einiger Zeit mal einer niederländischen Zeitung gegeben hat, behauptet er, dass sie eigentlich lieber etwas Wertvolleres gestohlen hätten, eine Fassung der Sonnenblumen oder die berühmten Kartoffelesser, aber die seien zu schwer und zu sperrig für den Transport gewesen.
Okay, also wenn ihr Angst vor Kunstdieben habt, immer in Großformate investieren.
Yep,
Bevor wir aber wieder zu Oki kommen und der Frage, wohin mit diesen gestohlenen Bildern, habe ich noch ein kleines Schmankerl für dich mitgebracht. Beziehungsweise mitnehmen durfte ich es nicht, aber ich habe zumindest ein bisschen Hör- und Erzählmaterial mitgebracht und Handyfotos. Oh, Überraschung im Studio. Ich bin gespannt. Ich war bei meiner Reportagereise nach Amsterdam, nämlich auch in der Bibliothek des Van Gogh Museums.
Das ist meins. Kunstbände in dunklen Regalen bis an die Decke, hohe Leitern. Der Geruch von altem Papier.
Und leider ist es genau nicht so, sondern sehr viel unspektakulärer. Es ist einfach ein eher unscheinbares Gebäude gegenüber vom Museum. Durch einen kleinen Empfangsraum kommt man in einen Leseraum mit einem großen Tisch in der Mitte, vielen kleinen schwarzen Leselampen. An der Fensterseite sind PC-Arbeitsplätze.
Okay, das klingt jetzt eher so nach Archiv in meiner mecklenburgischen Kreisstadt.
Ja, könnte gut sein. Die Leute jedenfalls dort waren total nett und hatten mir auch schon so Dossiers vorbereitet mit den Akten und den Infos, die ich gesucht habe zu den Bildern.
Da geht mein Aktenherz auf, wenn ich das Rascheln höre.
Und das war wirklich toll. Also da waren dann zum Beispiel Kopien der Briefe drin, die Vincent zu Hunderten ja an seinen Bruder Theo geschrieben hat. Und eben auch genau die Briefe mit Bezug zu unseren gestohlenen Bildern. Ich habe hier mal so einen Auszug, also einen übersetzten natürlich aus dem Niederländischen. Die letzten Tage in Scheveningen waren wunderschön. Die Wellen rollten so schnell aufeinander, dass sie sich gegenseitig wegschoben. Und wenn sie aufeinander prallten, dann wurden ihre Spitzen von einem Schaum bedeckt, der die Wellen wie Treibsand einhüllte. Vincent zu Theo aus Den Haag, 26. August 1882.
Die Beziehung von Vincent und seinem Bruder Theo ist ja sowieso eine ganz spezielle. Theo hat Vincent einen großen Teil seines Lebens finanziell unterstützt, nachdem der Vater, muss man ehrlicherweise sagen, keinen Nerv mehr darauf hatte. Und Theo hat auch zu Vincent gehalten, als der immer weiter in seine psychischen Erkrankungen abgerutscht ist.
Genau, und Theo bzw. Theos Frau, die wird auch noch eine wichtige Rolle dabei spielen, wie der Hype um Van Gogh entstanden ist. Aber dazu mehr in Folge 4. Jetzt nochmal zu den Briefen. Da gab es nämlich auch eine Passage über die Kirche in Nünen. Aufgepasst! Zum Glück ist Mutters Zustand stabil in dieser schwierigen Lage. Sie erfreut sich sehr an Trüffeln. Ich habe ihr die kleine Kirche gemalt, mit der Hecke und den Bäumen. Vincent zu Theo aus Nünen, 3. Februar 1884.
Das ist ja Gold für kunsthistorisch Interessierte. Also wenn man die Entstehungszeit eines Bildes zeitlich und auch emotional so genau einordnen kann.
Absolut. So, jetzt pass auf, schau mal hier, Lenore. Ich habe dir was mitgebracht.
Okay.
Beschreib mal, was du siehst.
Ist ein Auszug aus dem Brief und da ist, ja, ich würde mal sagen, so groß wie eine Postkarte vielleicht, nur ein bisschen kleiner. Die Kirche drauf. Es ist die Kirche drauf. Keine Menschen kann man erkennen. So schraffiert der Hintergrund. Und irgendwas steht da vorne. Vielleicht ist es doch... Nee, es ist ein Baum, ne?
Ja, du hast es im Grunde schon genau richtig getroffen. Also man sieht einen Ausschnitt aus diesem Brief von Vincent an Theo, wo er direkt noch eine kleine Zeichnung zu diesem Bild mit dazu gemalt hat. Mhm. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich dir noch was Zweites mitgebracht.
So, das ist keine Zeichnung, sondern das ist eine Liste, wo die beginnt 1885-86. Ah, das ist Provenienz, ne?
Mhm,
okay, genau. Also wird genau aufgeschlüsselt, wer das Bild wann besessen hat.
Ja.
Utrecht, Breda sind vor allen Dingen die Orte. Und dann irgendwann kommt es nach Amsterdam und zwar 1990, Van Gogh Museum Amsterdam.
Und da hing dann auch die Meeresansicht.
Bis das Gemälde zusammen mit der Kirche in Nünen am 7. Dezember 2002 gestohlen wurde.
Zum Zeitpunkt des Diebstahls kursierten übrigens die wildesten Summen in der Presse, wie viel die Bilder nun wert seien. Da war mal die Rede von 4 Millionen Dollar, an einer anderen Stelle von 70 Millionen.
Ja, der Witz ist aber, dass die Gemälde seit der Jahrhundertwende nicht mehr auf dem Markt waren. Und damit meine ich die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Deswegen wurde auch seit über 100 Jahren kein offizieller Preis mehr ermittelt.
Ja, klar war nur, dass spätestens seit den 1980er Jahren Van Goghs in der Regel nicht
nicht unter einem Millionenbetrag gehandelt werden. Die sind eher dafür verantwortlich, Rekorde zu brechen bei Verkaufssummen im zweistelligen Millionenbereich.
Schöner Moment, mal über die teuersten Gemälde der Welt zu sprechen.
Ja, wir können da natürlich jetzt nur von Bildern ausgehen, die auch offiziell in Auktionen auf dem Markt waren. Ich habe hier die Top-10-Liste aus dem Jahr 2025, zusammengestellt von der Wirtschaftswoche. Versuch mal, die Künstler zusammenzubekommen und nee, da muss ich nicht gendern, Lenore, die in dieser Top-10-Liste drin sind.
Also ich weiß, Platz 1 ist immer noch unangefochten Leonardo da Vinci, Salvator Mundi. Da lauert ja übrigens auch ein Kunstverbrechen, weil man nicht weiß, ob dieses Gemälde wirklich echt ist.
Stark.
Dann würde ich sagen, in jedem Fall ist Picasso dabei. Ich würde vermuten, dass Klimt vielleicht dabei ist, Gustav Klimt, Modigliani. Und dann ist so die Frage, sind da eigentlich auch lebende Künstler? Dann wäre Jeff Koons, Gerhard Richter. Aber da merkst du schon, das ist mit Fragezeichen bei mir.
Also ich gucke über die Liste und sehe keinen Lebenden mehr. Also vollkommen richtig, Platz 1, Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, 450,3 Millionen Dollar.
Hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, die Summe.
Wahnsinn. Auf Platz 2 tatsächlich Andy Warhol.
Oh, okay.
Auf 3 kommt dann Picasso mit Les Femmes d'Alger für 179,4 Millionen. Also da warst du auch schon richtig. Dann direkt Amadeo Modigliani, auch 170,4 Millionen. Dann nochmal Modigliani, Georges Seurat, dann Francis Bacon, 3 Studien von Lucian Freud. Also da sieht man, dass das auch wirklich ganz weit oben gehandelt wird. Ist für 142 Millionen Dollar über den Tisch gegangen. Und dann kommen noch Jackson Pollock, nochmal Picasso und Paul Cézanne. So, und jetzt bleibt natürlich die große Frage, Top 10, kein Van Gogh dabei. Ist tatsächlich erst auf Platz 13 dann mit dabei. Der Obstgarten mit Zypressen, 1888, wunderschön bunt, Pastellfarben, genau der perfekte Van Gogh-Mix zwischen Impressionismus und kurz vor Expressionismus, wurde für 117 Millionen Dollar an einen namentlich nicht bekannten Sammler verkauft. Vorher hatte das einer der Microsoft-Gründer, nämlich Paul Allen.
Oh, mir schwören diese irren Preise im Kopf um dreistellige Millionenbeträge. Wahnsinn. Ich vermute aber mal, dass die beiden Diebe, um die es uns ja hier geht, damals ähnlich gingen. Denn das war ja auch eher Zufall, was sie da geschnappt hatten. In jedem Fall waren es aber Bilder mit einer Van Gogh-Signatur.
Ja, genau. Es war jetzt nicht erste Riege, die sie sich geschnappt haben, aber die Aufmerksamkeit, von der waren die beiden Diebe dann doch überrascht, die dieser Einbruch ausgelöst hat. Oki und Hank hatten sich nach der erfolgreichen Flucht erstmal aufgeteilt. Oki versteckt sich mit den Bildern in seiner damaligen Wohnung im westlichen Teil von Amsterdam. Hank fährt mit dem Fluchtwagen weiter Richtung Haarlem, ein kleiner Ort etwas außerhalb der Stadt. Oki setzt sich dann mit den beiden Bildern auf seine Bettkante und beginnt vorsichtig die Holzrahmen aufzuschrauben, um die Bilder aus den Rahmen zu holen. Dabei macht er den Fernseher an und sieht als erstes, oh, es wird über den Einbruch berichtet. Dann schaltet er weiter und merkt, auf den anderen Programmen auch. Und langsam wird ihm klar, die Nummer war sogar noch größer, als er gedacht hat.
Ich muss gestehen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich dachte vielleicht BBC oder der Spiegel oder so bringen was.
CNN, New York Times.
Aber es lief bei CNN, New York Times. Auf jedem Sender lief das.
Everything. Hank freaked out.
Hank ist ausgerastet. Das ist zu viel Aufmerksamkeit. Und ich sagte nur, keine Sorge, es war verrückt.
It's crazy.
Die Polizei, das Museum und auch die Medien, alle wollen natürlich wissen, wo sind die Bilder? Und Oki, der freut sich in seinem Versteck im wahrsten Sinne des Wortes diebisch über die Berichte.
Es war verrückt. Die ganze Welt wollte wissen, wo die Bilder sind. Und ich hatte sie auf meinem Schoß liegen und dachte nur, hier sind sie, ihr Loser. Und ich habe mit dem Schraubenzieher in der Hand Fernsehen gesehen. Okay, was wissen Sie? Ah, da ist das Seil. Ah, da sind Sie hinten raus. Sehr merkwürdig.
Aber so selbstsicher er auch tut, Oki wird auch klar in diesem Moment, die Bilder sind zu heiß.
If we don't offer it, nobody can talk about it.
Ich sagte, wenn wir die Bilder nicht anbieten, redet doch niemand drüber. Das war ein Vorteil für uns.
He got rid of the car.
Hank ist dann das Auto losgeworden. Ich habe ihm noch gesagt, kümmere dich drum, dass das wegkommt und geh nie wieder in die Nähe von dem Wagen. Die Bilder hatte ich zuerst bei mir zu Hause. Dann habe ich sie einem Bekannten gegeben, aber es lief so viel dazu im Fernsehen, dass er irgendwann Angst bekam und meinte, okay, bitte nimm die Bilder zurück. Habe ich dann auch. Ich habe sie dann direkt an Hank weitergegeben. Er hat damals in Harlem gelebt. Ich wusste nicht, wo er sie versteckt hatte. War aber auch nicht wichtig. Ich meinte nur, pass auf, dass du sie nicht verlierst. Dann bin ich in Urlaub geflogen. Entweder Curaçao oder Suriname. Ich glaube Curaçao. Es war ja alles erledigt.
Yeah, everything was done.
Nach einem kleinen Urlaub, ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache und nach dem Abflauen der Berichterstattung über den Einbruch, müssen die beiden Diebe aber ein paar Wochen später anfangen, sich Gedanken über den Verkauf der Bilder zu machen.
Und hier kommt jetzt eine andere, schillernde Gestalt der Amsterdamer Unterwelt ins Spiel.
Cor van Hout.
Cor van Hout ist der...
Cor van Hout ist der berühmt-berüchtigte Kopf hinter der Heineken-Entführung.
Der Heineken-Kidnapping. Er lebte
150 Meter von mir entfernt. Er ist aus meiner Nachbarschaft.
Also noch einmal ein kleiner Exkurs in Sachen Amsterdamer Schwerkriminelle. Cornelis van Hout, Spitzname Flipper, kommt von den Flipper-Automaten, hat 1974 seine kriminelle Laufbahn damit begonnen, besetzte Häuser gewaltsam zu räumen in Amsterdam. In der Zeit zwischen 1977 und 82 hat er sich dann auf Raubüberfälle konzentriert. Viele davon hat er mit seinem Komplizen Willem Holleder durchgezogen.
Gemeinsam mit Holleder entführt van Hout dann am 9. November 1983 den niederländischen Biermagnaten Alfred Heineken. Zusammen mit dessen Chauffeur halten sie Heineken im Hafen von Amsterdam gefangen und fordern Lösegeld.
Erst nach 3 Wochen kann die Polizei Heineken und seinen Chauffeur befreien. Die Entführer um van Hout können aber vorher 35 Millionen Gulden erpressen. Das wären heute etwa 16 Millionen Euro. Nachdem van Hout und seine Komplizen verhaftet werden, kann aber nur die Hälfte des erpressten Lösegeldes ausfindig gemacht werden. Der Rest wurde nie wieder gefunden.
Alfred Heineken soll vorher ein umgänglicher Typ gewesen sein, aber nach der Entführung hat er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und Cor van Hout, der geht für 11 Jahre ins Gefängnis nach der Nummer.
1991 kommt er auf freien Fuß und die Verbrecherlaufbahn geht direkt weiter. Er baut eine Bande auf, die vor allem in der Sexindustrie tätig ist.
So, und genau diesem Gangster will Oki jetzt die gestohlenen Van Goghs verkaufen. Oki ruft deshalb erstmal bei Van Houts rechter Hand an, Harry, und sagt, dass er ein Treffen mit Van Hout möchte. Der sagt schließlich zu, man kennt sich ja aus der Nachbarschaft.
I said, are you interested in paintings?
Ich frage ihn, ob er an 2 Bildern interessiert ist und er antwortet, oh, du hast sie also. Ich sag ja und er sagt, na klar bin ich interessiert. Ich denk mir, oh, das ist sehr gut.
And, I said, what do you want?
Dann fragt er, was ich dafür haben will. Aber ich sag nein. Er soll sagen, was er bereit wäre zu zahlen. So machst du das. Du musst die Leute zum Reden bringen.
What do you offer? And I had an amount of money in my head, not much.
Ich hatte schon eine Summe im Kopf, nicht viel. Vielleicht genug für ein kleines Auto, nichts Außergewöhnliches.
And he offers an amount that is 10 times.
Und dann nennt er mir eine Summe, die 10-mal so hoch ist wie die in meinem Kopf. Ich denke nur, leck mich.
Wie viel?
I can't say.
Kann ich nicht sagen.
And he offers 10 times, but I know the first.
Naja, er sagt das 10-fache. Aber ich weiß, das erste Angebot ist immer das niedrigste. Also pokere ich und sage, nein, ich will das Doppelte. Und er sagt, okay, kein Problem. Ich denke nur, leck mich.
I'd be like, fucking hell. And the deal was so good.
Der Deal war so perfekt. Er hat sogar angeboten, dass ich zuerst das Geld bekomme und dann erst die Bilder übergeben muss.
And then you bring the paintings.
Ich denke nur, wow. Das ist großartig, weil bei diesen Übergaben besteht immer die Gefahr, dass du abgezogen wirst. Also bin ich zu Hank und sage nur, Hank, wir haben einen Deal und du wirst nicht glauben, was für ein. Und er sagt nur, was?
What?
Oki ist also überglücklich. Der Deal scheint perfekt. Er und van Hout verabreden sich für die Übergabe des Geldes am 24. Januar 2003. Oki und Hank fahren zum vereinbarten Treffpunkt, zur vereinbarten Zeit, aber Van Hout taucht nicht auf. Also versucht Oki, irgendwann ihn anzurufen.
You could not call,
Ich wollte Co. erreichen. Du musstest vorher immer bei Harry anrufen. Ich rufe also um Punkt 1 an. Und Harry sagt nur, okay, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich sag nur, ruf mich später an und leg auf. Ich frage mich, was passiert ist. Damals gab es kein Internet, also habe ich den Teletext angemacht und lese, Cor wurde in Amstelfaden umgebracht. Sie haben ihn erwischt. An dem Tag der Übergabe zu dem Zeitpunkt der Übergabe. Unglaublich.
Cor Van Hout wurde auf offener Straße erschossen. Und Oki, der kann kaum fassen, wie unglücklich die Nummer für ihn gelaufen ist. Im Interview hat er mir erzählt, dass damals die ganze kriminelle Unterwelt in einem kompletten Schockmodus gewesen sei. 3 Jahre später kam raus, es war ein Auftragsmord. Und der Auftraggeber war Van Houts ehemaliger Komplize Willem Holleder. Das muss ein sehr krasser Typ sein. Der hatte wohl auch Pläne, seine eigene Schwester, das ist die Ehefrau von Van Hout, und deren Kinder ermorden zu lassen, damit die keine Rache nehmen können. Und dann hat er, um jeden Verdacht von sich abzulenken, 250.000 Euro für die Beerdigung von Van Hout gezahlt. Holleder wird später für den Mord an Van Hout zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er sitzt bis heute in den Niederlanden im Gefängnis. Und Oki, für den ist mit dem Tod von Van Hout sein absoluter Traumdeal geplatzt. Kurz darauf wird dann auch noch ein anderer Freund von Oki ermordet und das ist dann wirklich selbst für ihn zu viel.
Ab dem Zeitpunkt fing ich an, abergläubisch zu werden. Ich sagte, Hank, nimm du die Bilder und biete sie irgendjemandem an.
This painting offered to someone. If that person doesn't take it,
wenn du niemanden findest, entsorgen wir sie. Ich hatte nicht vor, die Bilder zu zerstören. Ich hätte sie irgendwo deponiert, damit die Polizei sie findet. Ich dachte wirklich, die Bilder sind verflucht.
In der nächsten Folge von Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia. Wie werden die beiden Diebe die gestohlenen Bilder los? Und was ist eigentlich mit der Polizei? Wie weit ist die bei ihren Ermittlungen? Die Diebe sind ihnen zwar zuerst entwischt, aber nun haben sie doch eine heiße Spur.
Hank machte einen Fehler. Er hat mit seiner Frau darüber geredet und mit seinem Bruder.
Und Oki hatte ja noch etwas am Tatort verloren. Außerdem treffe ich einen Mafia-Experten, um zu verstehen, was für ein Interesse die italienische Mafia an Kunst hat und wie gefährlich sie auch in Deutschland ist.
Er sagte mir auch, aus welchem Ort er kommt und dass ein Mann ja wissen müsse, wann man aufhören müsse, weil sonst würde man nicht alt werden.
Ihr könnt schon jetzt alle Folgen zu diesem Fall von Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek hören. In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Schreibt uns gern euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de und lasst uns, wo ihr könnt, Bewertungen und Kommentare da. Dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Dafür schon jetzt vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut. Kunstverbrechen, Van Gogh und die Mafia ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. ReporterInnen und Hosts sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck. Redaktion bei dieser Folge hatten Susanne Birkner, Alexandra Friedrich und Juliane Bergmann. Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Ekaterina Schurygina. Die Übersetzungen von Oki wurden von Kailas Mahadevan gesprochen. Um die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen kümmern sich Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff. Redaktionelle Unterstützung Tom Holster. Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter. Leitung NDR Kultur Anja Würzberg. Vielen Dank an alle beim NDR und in der ARD, die uns bei Kunstverbrechen unterstützen. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören und Mitfiebern. Der Podcast-Tipp in dieser Folge ist ein alter True-Crime-Bekannter. Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Die Hosts Uwe Madel und Elvira Siebert schauen auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus der Hauptstadt und Umland. Was trieb die Täter an und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Psychologinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage, gibt es eine neue Episode. Ihr findet alle Folgen von Im Visier in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch noch bei uns in den Shownotes.